SharePoint-Podcast, Ausgabe 332 vom 3.9.2015. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 332. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Heute mit einem Blick über den Tellerrand. Ich habe euch mitgebracht die Aufzeichnung eines Vortrages von unserer User Group hier in Berlin. Wir hatten am 1.9. mal wieder unser User Group Treffen und hatten als Gast eingeladen Alexander Oelling. Er ist der Gründer und CEO der Firma Sensorberg, einem Startup hier aus Berlin, was auch schon im Microsoft Ventures Accelerator mit in der Förderung war. Ja, und die Firma Sensorberg beschäftigt sich mit Beacon, iBeacon-Technologien. Da mag man nicht sofort in diesem Zusammenhang an SharePoint oder Office 365 denken, aber der Vortrag von Alexander hat uns eines Besseren belehrt. Da gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte. Da gibt es eine Integration in Windows 10. Und ja, in den nächsten 30 Minuten werdet ihr also nicht nur eine Einführung in diese Beacon-Technologie bekommen. Das ist mal IoT, wie man so schön sagt, zum Anfassen und auch zum nicht nur zum praktischen Ausprobieren, sondern das wird tatsächlich auch schon eingesetzt. Ihr werdet ein bisschen was hören, was ein kleines Startup-Unternehmen mit der großen Microsoft auch machen kann. Und ich kann nur sagen, die Teilnehmer hat es, glaube ich, sehr gefallen. Sie haben einen ganz anderen Einblick bekommen in das, worüber wir täglich zu arbeiten haben. So, in diesem Sinne, gute Unterhaltung und informative 30 Minuten mit Alexander Oelling von Sensorberg.
Ja, mein Name ist Alexander Oelling. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Sensorberg. Wir sind 2013 gegründet, haben momentan ungefähr 25 Mitarbeiter, sind im Bereich Beacon-Technologie unterwegs. Dabei stellen wir nicht unbedingt die Hardware selbst her. Dafür haben wir eigentlich Partner, die die verschiedensten Formen dieser Hardware herstellen, sondern wir sind ein Softwareanbieter letztendlich, der dort Großunternehmen und entsprechenden Softwareprodukten ermöglicht, diese Technologie zu verwenden. Wo kommen wir her? Wir haben am Microsoft Ventures Programm teilgenommen, hier in Berlin. Wir waren in der ersten Klasse, die beim Microsoft Ventures Accelerator dort unter den Linden vorne eingezogen ist. Sehr schöne, repräsentative Büros. Leider nur 4 Arbeitsplätze, weil wir durch das schnell wachsende Unternehmen auch schnell aufgebraucht war. Wir haben dann sehr schnell eine Anschlussfinanzierung von einem Berliner Investor bekommen. Wir sind also Risikokapital finanziert und haben dort uns den ersten Kunden widmen können. Die Zeit im Accelerator war sehr schön. Wir haben dort viele Leute von Microsoft kennengelernt, unter anderem auch Steve Ballmer. Ich weiß gar nicht, ob der auf dem Foto mit drauf ist. Ich glaube nicht. Aber der war unter anderem auch da und ich durfte ihn persönlich auch mal die Hand schütteln. Das war ganz interessant. Interessante Erfahrung auf jeden Fall. Wer von Ihnen hat denn schon mal was von diesem kleinen Beacons gehört? Hand hoch. Ja, der ein oder andere. Wer kann sich außer den Namen, also noch mehr drunter vorstellen? Okay, also gute Grundlage. Fangen wir mal an. Meistens gehört davon, hat der ein oder andere immer schon mal irgendwo, aber so richtig sind wir noch nie drauf gekommen. So kommt man meistens nicht drauf, wenn es einen jetzt nicht selbst betrifft. Es gibt verschiedene Bereiche in der Wirtschaft, die davon sehr stark profitieren, wo das ein Riesenthema ist. Eben zum Beispiel in dem ganzen Marketingbereich, im Retail-Bereich, bei Einzelhändlern etc., aber eben auch im Bereich Mobile Payment zum Beispiel, hält die Technologie schon seit längerem Einzug. Was ist es eigentlich am Ende des Tages? Nun ja, es ist eigentlich am Ende des Tages ein kleiner Bluetooth Low Energy Sender, der auf Bluetooth Low Energy Version 4.0 ein eindeutiges Signal, eine eindeutige ID sendet. Und nicht im Umkreis von 300 Metern mit so einem mega fetten Signal wie bei WLAN, sondern wirklich im Umkreis von 2-3 Metern einstellbar, ne? Auch 30 Meter gerne mal, das kann man justieren über Software. Der hat eine kleine Batterie drin. Wir können das hier auch mal kurz geöffnet rumgehen lassen, wie das aussieht. Ich fange einfach mal hier vorne in der Ecke an. Da drin ist ein Bluetooth Low Energy Chip drin, wie mittlerweile milliardenfach verbaut in Mobiltelefonen, mit einer, wie gesagt, Knopfzelle drin. Batterielaufzeit ungefähr 2 Jahre, plus minus, je nachdem, wie die äußeren Umweltbedingungen so herrschen, sendet der eben ein eindeutiges Signal. Dieses Signal kann von ungefähr 40% der Mobiltelefone in seiner Umgebung, in dieser Welt, empfangen werden. Letztendlich kann ein Mobiltelefon in der Nähe eine Aktion ausführen, wenn es dieses Signal hört. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, wo ich früher einen Hyperlink auf eine Website gepackt habe oder eben auf eine SharePoint-Seite, wie auch immer, kann ich jetzt plötzlich einen Bluetooth-Sender in den Raum reinpacken und ich kann in einer App auf einem Smartphone eine Aktion ausführen. Um da mal ein bisschen vielleicht in die SharePoint-Welt zu gehen, was würde das bedeuten? Na, man stellt sich vor, wir haben einen Meetingraum, so ähnlich wie dem hier vielleicht, wo so ein Beacon am Tisch fest installiert ist. Jetzt kann jeder der Teilnehmer hier drin, kriegt automatisch, wenn er mit seinem Laptop hier reinkommt, den aufklappt oder mit seinem Mobiltelefon sich hier drin befindet, wird registriert durch die Software in diesem Raum und eröffnet vielleicht automatisch einen SharePoint-Workspace, wo man Dateien tauschen kann, vollautomatisch. Einfach gesprochen, man kann auch sagen, ja, ich schiebe jetzt auf ein Stück Software in meiner Ecke, die mit dem Beacon zusammenarbeitet, zum Beispiel eine Datei, und automatisch hat jeder im Raum diese Datei. Wir haben auch eine App dafür und eben entsprechend die Backend-Software dafür gebaut, um softwareseitig das Ganze abzubilden. Wo kommt das her? 2013 hat Apple das eingeführt und hat eine Unterstützung für diese Technologie in all seinen Mobiltelefonen ermöglicht. Dieses Jahr, vor 2 Monaten genau, hat Google das Ganze auch in seine Mobiltelefone eingeführt. Wir haben genau 1 Monat vorher auf der Bild-Konferenz in San Francisco, in der Veranstaltung des Core-Bluetooth-Teams, das Ganze auch in San Francisco vorgestellt für die Microsoft-Plattform. Das Besondere dabei ist, dass wir die Idee von Beacon letztendlich von Apple irgendwann begründet, aber ohne Middleware dazwischen, zu Microsoft gebracht haben. Und dort eine Integration von unserer Technologie, von unserem Open-Source-Projekt in Windows 10 ermöglicht haben. Ich komme dann später dazu, was wir genau dort gebaut haben, wie wir das gebaut haben, etc. Letztendlich, was man am Anfang, denke ich, verstehen sollte, ist, kleiner Bluetooth-Sender kann ich irgendwo installieren. Eine App kann dieses eindeutige Signal dieses Bluetooth-Senders empfangen und daraufhin in der Cloud, die in der digitalen Welt, eine Aktion ausführen. Einfach gesprochen, überall in dieser physischen Welt existieren Workflows, die meistens dadurch geprägt sind, dass ein Mensch sich in physischer Nähe zu irgendetwas befindet. Ja, ob das eine Industriemaschine ist und ich mir jetzt die Maintenance-Daten dieser Maschine angucke oder ich mich an einem Geldautomaten anmelde, ist das immer durch Nähe geprägt. Und diese Nähe lässt sich eben im Jahr 2015 durch diese kleinen Bluetooth Low Energy Sender darstellen. Letztendlich haben wir dort ein Stück Software gebaut, ein sogenanntes SDK, was man in eine beliebige mobile App einbauen kann und dann auf Basis des Kontextes Aktionen darauf über die Cloud definieren kann. Also wie gesagt, einfach gesprochen, man kommt hier rein und kriegt dann entsprechende Notification auf sein Telefon, eine Art SMS auf sein Telefon, die einen auf eine Dienstleistung dieses Raumes hinweist, zum Beispiel eben die Datei, die ich hier vorne gerade auf dem Projektor anzeige. Ja. Letztendlich im Detail, der Beacon, das sieht man leider hier nicht, weil die Farben da so ein bisschen ineinander verlaufen. Ja. Und dieser Beacon sendet eine eindeutige ID, die von der App empfangen wird. Die App schaut in unserem Backend, in unserer Backend-Software nach, gibt es dafür eine hinterlegte Regel, eine Aktion? Und wenn ja, wird diese Aktion in die entsprechende App zurückgeliefert auf das Mobiltelefon. Wir haben zum Beispiel dort eine Integration in die Sparkassen-App gebaut, in die Hauptsparkassen-App, und sind damit wahrscheinlich sogar auf Ihrem Telefon schon, was Sie in der Hosentasche haben, mit dieser Technologie. Und zwar, was macht die Sparkasse damit? Die Sparkasse ermöglicht zum Beispiel bargeldloses Bezahlen beziehungsweise die Erinnerung an das bargeldlose Bezahlen beziehungsweise das Abheben von Geld aus dem Geldautomaten, ohne dass ich eine EC-Karte dazu brauche, sondern einfach nur durch Anwesenheit, meine Anwesenheit vor dem Automaten, die Erkennung meiner Person vor dem Automaten und dann entsprechendes Freischalten über das Backend des Geldautomaten mit meinem PIN-Code am Automat, wo ich dann entsprechend Geld abheben kann, zum Beispiel, ohne dass ich meine EC-Karte aus der Tasche holen muss. Für den Endnutzer ist das alles ein bisschen wie Magie. Der steht vor dem Automaten und der sagt plötzlich, hallo Alexander, gib deine PIN-Code ein und dann bin ich genauso eingeloggt im Prinzip in dem System.
Die Abgrenzung zu RFID, ich meine, man hat ja so ein ähnliches Szenario schon in dem RFID-Kontext gehört. Wo ist jetzt, also bei Banking kann ich oder Beacon kann ich jetzt gar nicht. Wo ist da die Abgrenzung? Was sind die Vorteile von der neuen Technologie?
Also im Prinzip gibt es momentan 3 Technologien, die sich gegenseitig ergänzen. Einmal haben wir das Thema NFC, dann haben wir das Thema Beacon und dann haben wir im Prinzip das dritte Thema GPS. Beacon überbrückt, es ist bridging the gap zwischen NFC und GPS. Das heißt, wo ich bei NFC wirklich noch einen Kontakt quasi herstellen muss, ja, und bei GPS eine hohe Ungenauigkeit habe, ist Beacon tatsächlich die Technologie, um die Meile dazwischen zu überbrücken. Ja? Wenn ich einen Shopper vorbeigehend an einem Laden ansprechen möchte und ich möchte ihn erreichen, dann ist das die Technologie, um das wirklich nachhaltig und gut funktionierend tun zu können. Wenn ich mich in einem Meetingraum befinde zum Beispiel, braucht keiner mehr seine RFID-Card, whatever, irgendwo ranzuhalten oder da irgendwas zu tun, sondern er braucht sich einfach nur noch physisch mit den anderen Beteiligten in der Nähe dieses Beacons aufzuhalten. Und es ist ein Unterschied, ob ich hier stehe, sie einen Meter weiter weg sind oder noch 2 Meter weiter weg sind oder ganz und gar draußen nebenan vielleicht irgendwo sind. In England wurde das versucht, über WLAN zu tun. Also sie haben versucht, über WLAN-Scanner Mobiltelefone zu scannen in der Umgebung. Jedes Mobiltelefon hat ja eine MAC-Adresse entsprechend, die ich dann abscannen kann. Und wenn ich die wieder sehe, dann weiß ich ja, der Kollege XY ist vielleicht wieder da. Ja. Die Beacon-Technologie funktioniert genau andersrum, nämlich das Mobiltelefon selbst hält alle Informationen. Und das Mobiltelefon fragt die Cloud, ich habe jetzt hier gerade den Beacon XY gesehen, ist denn in diesem Beacon eine Aktion für mich hinterlegt? Ja. Das heißt, es werden dort keine personenspezifischen Daten erfasst. Wir haben dort auch ein Datenschutzgutachten gemacht mit der Sparkasse. Wir haben dort die verschiedenen Sicherheitskriterien erfüllen müssen, letztendlich, um dort auch wasserdicht zu sein, sage ich mal. Ja, es können Bewegungsprofile erzeugt werden. Das ist auch hochrelevant für verschiedenste Werbezwecke. Allerdings basiert das wiederum auf der Kooperation mit dem App-Betreiber. Das heißt, wenn ich einen App-Betreiber habe, der heutzutage 60% der App-Betreiber machen heutzutage schon GPS-Tracking. Ja. Das heißt, die scannen ihre Nutzer bei jedem Schritt und Tritt über GPS. Da ist Beacon-Technologie eher nicht die richtige Technologie, weil so verbreitet ist die Technologie noch nicht, dass alle 2 Meter draußen auf der Straße irgendwo ein Beacon ist, um dann ein flächendeckendes Tracking zu ermöglichen. Die Deutsche Messe AG ist seit 2 Jahren Kunde von uns. Und sie haben mittlerweile über 800 Beacons verbaut auf dem gesamten Messegelände. Und dort wurden zum Beispiel Notifications, willkommen auf der CeBIT, Mittagsangebote in den Restaurants zum Beispiel, Hallenpläne, diese ganzen Sachen werden darüber gepusht. Genau. Indoor-Navigation. Genau. Es ist so eine Art Indoor-Guiding, nennen wir es. Also Navigation ist da vielleicht zu viel, da erwartet man dann eher sowas Google Maps-mäßiges, aber es ist Indoor-Guidance, genau. Und was wir im Prinzip gebaut haben, ist, die Technologie selber ist sehr trivial, also Bluetooth Low Energy Sender, 64-stellige ID, das war's. Ja, der hat auch keine eigene Internetverbindung oder irgendwas. Was wir gemacht haben, ist, wir haben im Prinzip darauf aufsetzend eine eventbasierte Engine gebaut, die in der Cloud lebt und eine Mobilkomponente, die als Empfänger dient und in jede beliebige App eingebaut werden kann. Ja. Und im Fall von Microsoft eben nicht nur in die App, sondern ins gesamte Betriebssystem eingebaut ist. Um den zu betreiben, brauche ich als Unternehmen natürlich auf der einen Seite eine Software, die mir anzeigt, sind alle Beacons noch da, sind die geklaut worden, sind die abgefallen, sind die irgendwie kaputt. Ja. Auf der anderen Seite will ich aber auch, wir nennen das Proximity-Kampagnen, das heißt Events, Aktionen hinterlegen, falls ein Nutzer sich in die Nähe dieses Beacons bewegt. Und dann möchte ich das gerne auch als API haben, dass ich vielleicht zum Beispiel aus einem SharePoint-Plugin heraus automatisiert diese Events einplanen kann, ohne dass man da noch per Hand irgendwo was anlegen muss. Ja. Und genau das ist das. Man kann heutzutage, wir sind gerade ein Pilotprojekt gestartet mit Siemens, die haben in ihrer neuen Konzernzentrale in Erlangen die Beacons in den Feuermeldern eingebaut und haben so eine smarte Raum-App, die so Raumbelegungspläne zum Beispiel anzeigt. Und das ist auf Basis von dem Beacon, der entsprechend einen Link hat, einen Richtung SharePoint über den Raumbelegungsplan letztendlich für diesen spezifischen Raum gerade. Ja. Im Prinzip trivial, man braucht eigentlich nur den Weblink und den mit den entsprechenden Beacons jeweils fest zu verdrahten, ja, über das entsprechende Backend. Und schon hat man einen tollen Service geschaffen, wo man sich wiederum spart, einzelne Monitore in einzelnen Räumen zum Beispiel aufzuhängen, ja, um zu sagen, ja, wieder ein Riesenkostenfaktor. Ja. Gleichzeitig kann ich aber auch, wie gesagt, die beliebtesten Use Case damit abbilden, kommen wir gleich nochmal da drauf. Also Basisfunktionalität sendet einfach eine Nummer, Cloud, diese Nummer wird an die Cloud gesendet, Cloud gibt die entsprechenden Ergebnisse zurück. Da ist erstmal an der Stelle keine Nutzer-IDs oder irgendwas erforderlich dazu. Klar, weiß der Betreiber hier dieser App, welche ID gerade gesehen wurde und weiß auch, welche Aktion dahinter hinterlegt wurde und erkennt auch den Nutzer. Ja, die App-Betreiber können also schon Bewegungsprofile anlegen, wenn sie das wollen, aber das ist nicht Teil unserer Technologie. Was genau machen wir dort? Letztendlich funktioniert das nicht nur mit dem iBeacon-Protokoll, was Apple irgendwo eingeführt hat. Google hat, wie gesagt, vor ein paar Wochen Eddystone noch reingebracht. Wir haben mit ein paar amerikanischen Anbietern zusammen AltBeacon auch auf den Plan gerufen. Im Prinzip ist es immer wieder das Gleiche, nur eine unterschiedliche Aufteilung, eine unterschiedliche Anordnung der entsprechenden ID. Problem dabei ist, dass sowohl Google als auch Apple so ein bisschen patentmäßig dort unterwegs sind. Sie sagen zwar, sie machen das so Open Source, haben es aber teilweise unter AGPL gesteckt, wie im Fall von Google zum Beispiel. Alles ein bisschen schwierig. Google ist da auch so ein bisschen auf dem Weltwirtschaftskurs wie immer unterwegs. Wir haben auf jeden Fall dort Unterstützung für alle Hardware-Standards, was ein weltweiter USP ist für die Technologie. Warum auch letztendlich Microsoft da nicht nur durch den Accelerator dann zu uns gekommen ist und gesagt hat, wir würden gerne generell Beacon-Technologie unterstützen, aber egal von welchem Hersteller, wir möchten uns über bestehende Infrastrukturen draufsetzen können. Und wie funktioniert das? Man braucht im Prinzip eine Beacon-fähige App. Die wird Beacon-fähig durch unser Stück Open-Source-Software. Wir haben unter MIT-Lizenz die Erkennungssoftware für die Beacons unter MIT-Lizenz gestellt. Das heißt, ich kann die für kommerzielle Zwecke for free runterladen, in meine App reinbauen und dann entsprechende Beacons erkennen. Dann haben wir unsere gesamten APIs, unser Frontend, letztendlich unsere Enterprise-Suite, die man bei uns in der Cloud als Software-as-a-Service beziehen kann. Und die wiederum hat Integrationen Richtung Google APIs für die ganzen Google Integrationen, zum Beispiel in Google Maps und Google Now rein, dann Richtung Azure zum Beispiel, Richtung Event Hub, Big Data Analytics etc. kann man dort im Prinzip natürlich Daten auch in Echtzeit weiterleiten und dann analysieren, um dann wiederum Aktionen drauf zu planen. Ja. Einfach gesprochen, wenn ich jetzt in eine Sparkasse zum Beispiel reingehe, dann weiß die Sparkasse natürlich, dass ich, Alexander Oelling, mich jetzt gerade in diese Sparkasse reinbewege und kann mir eine personalisierte Nachricht durch die entsprechenden Verknüpfungen auch in ihr eigenes Datenrechenzentrum unten dann zur Verfügung stellen. Wie läuft das? Aktion wird getriggert, unser Backend sagt dann entsprechend dem eigenen Rechenzentrum der Sparkasse Bescheid, die sagt dann dem Geldautomaten zum Beispiel Bescheid, dass ich jetzt davor stehe, um mich dort an diesem zum Beispiel anzumelden. Welche Produkte bieten wir dort an? Wir haben im Prinzip eine Plattform gebaut, wir haben festgestellt, dass viele Großkunden, wie zum Beispiel auch die Deutsche Bahn, ist auch einer unserer Kunden, die verschiedensten Use Cases haben. Die wollen natürlich eigene Service Use Cases anbieten, in den Zügen, so Bestellung von Getränken an dem Platz zum Beispiel, was so irgendwie das Einfachste ist, bis hin zu automatischen Tickets. Ich bewege mich in den Zug rein, im Zug selber hängt ein Beacon und entsprechend werde ich eingebucht und dann zum Schluss eben auch wieder ausgebucht aus dem Zug und kriege dann eine Rechnung zugeschickt quasi. Ja. Aber eben auch möchte, ist das dort so eine Art Netzwerkgedanke. Das heißt, nicht nur die Bahn mit ihrer eigenen App möchte letztendlich diesen Beacon für ihre eigene App benutzen, sondern sie möchten diese Beacons auch anderen Apps zur Verfügung stellen, die wiederum in die Aufmerksamkeit der Zugreisenden eingreifen können. Ja. Das heißt, wenn ich mir das so vorstelle, ein Gruner und Jahr oder nehmen wir mal die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung wird ja heutzutage gerne mal kostenlos irgendwo verteilt, auch gerne mal in so einem Zug oder so. Ja. Mit so einem Beacon passiert das Gleiche, nur dass es digital gemacht wird. Da wird dann eine digitale Bild-Zeitung, nämlich sprich alle Bild-Zeitung-App-User, die Bild-Zeitung schon als App auf ihrem Telefon oder ihrem Tablet haben, kriegen dann entsprechende Notification oder entsprechende Benachrichtigung, jetzt Probeexemplar beziehen durch ihre schon existierende App mit unserer Technologie drin in der Nähe des Zugbeacons. Dazu sind im Prinzip verschiedene Sachen notwendig. Erstmal die Plattform selbst, um die Kampagnen in dieser Form einzubuchen zum Beispiel, bis hin dann zu dem entsprechenden Netzwerk, wo der Bahn ermöglicht wird, entsprechende Beacons auch zu teilen mit anderen Anbietern, mit anderen App-Betreibern. Dann sind SDKs dazu notwendig, um die Apps entsprechend dafür auszurüsten. Und dann haben wir noch was gebaut, und das geht vielleicht auch so ein bisschen in diese SharePoint-Richtung. Wir haben einen Resolver. Das ist ein eigener Backend-Server, quasi als Standalone-Version von dem, was wir in der Cloud anbieten. Das heißt, den kann ich runterladen von uns, der ist auch unter MIT-Lizenz, den kann ich nehmen und kann im Prinzip meinen SharePoint dagegen programmieren. Ja, einfach gesprochen, was momentan da gerade in der Mache ist, ist ein SharePoint-Modul, an dem, was letztendlich mit dem Resolver zusammenarbeitet und dort eine beliebige App, die unsere Software drin hat, konnektiert. Das heißt, eine einfache Möglichkeit, um zum Beispiel sowas wie bei Siemens dort abzubilden mit der Raumplanung oder eben sowas wie Workspaces zu erzeugen, on the fly, sage ich jetzt mal, und solche Geschichten. Da gibt es verschiedenste Parteien, die letztendlich davon profitieren. Zum einen der Kampagnenmanager, natürlich auch der App-Besitzer, der Location-Besitzer, aber auch das Unternehmen, das Großunternehmen selbst. Die verschiedensten Zielgruppen haben immer unterschiedliche Anforderungen, die wir mit unterschiedlichen Produkten letztendlich und Oberflächen dort auch abbilden. der Hintergrund der Sache ist, es ist eben nicht so wie bei einer Sparkasse zum Beispiel, dass es dort eine Person gibt, die letztendlich dafür zuständig ist, sämtliche Interaktionen mit den Beacons zu verwalten, die ganzen Apps verwaltet etc., sondern es sind immer unterschiedliche Eigentümer. Die App hat einen anderen Eigentümer zum Beispiel, einen anderen Business Owner, wie jetzt zum Beispiel der Kampagneneinplaner oder der Beacon-Besitzer, der Typ, der ihn aufhängt. Das ist wie eine ganz andere Sparkasse zum Beispiel als letztendlich die Starfinanz, die meinetwegen die App betreut. Und genau das sehen wir auch in Großkonzepten und Großprojekten. Und die einfachste Möglichkeit, das zu tun, ist im Prinzip die Lösung, wie auch Dropbox das realisiert hat, nämlich nicht durch eine umfangreiche Nutzerverwaltung, die total kompliziert ist, sondern eben auf atomarer Ebene. Also ich sage, es gibt einen Nutzer und jeder Nutzer im System hat erstmal die gleiche Oberfläche. Und dann können die Nutzer in Gruppen eingeordnet werden und diese Gruppen können Dinge freigeben und können Dinge empfangen, so ähnlich wie das bei Dropbox auch ist. Nur nicht, dass wir hier mit Dateien arbeiten, sondern mit diesen kleinen Beacons und letztendlich mit den Apps, die dazugehören, um diese ganzen Aktionen entsprechend dann eben auch zum Endnutzer zu bringen und auszuführen. Was wir geschafft haben auch ist, das SDK auf der Windows-Plattform ist von Microsoft unter der MIT-Lizenz veröffentlicht worden. Und das war was ganz Neues. Das hat knapp 8 Wochen gedauert, bis die Microsoft Legal Abteilung das durchgewunken hat. Wir haben dort mehr verschiedene Sachen gemacht. Wir haben letztendlich wir sind dort aufgeschlagen und die entsprechenden Kollegen haben natürlich gesagt, okay, gut, wenn wir jetzt diese Technologie in unser Windows, in Windows einbauen und in verschiedenste andere Produkte, haben wir ja so ein bisschen lizenztechnische Issues. Wie sollen wir das realisieren und wie machen wir das am besten? Und dann kam man im Prinzip heraus, dass man sagt, okay, man hält sich komplett und das ist garantiert neu. Weil die Ideen waren zwar da, aber das war bisher bei denen nicht so in der Umsetzung, dass man plötzlich gesagt hat, okay, wir machen das tatsächlich unter MIT-Lizenz, weil das ist eine Technologie, die wird monetarisiert durch Cloud-Nutzung. Dort haben wir als Sensorberg eine extra Software, wo Microsoft natürlich dran Co-Vertrieb betreiben kann letztendlich, weil sie in der Cloud als Applikation lebt und dort Microsoft ihr Geschäftsmodell drauf hat. Und die Software, die clientseitig läuft, wird halt komplett unter MIT-Lizenz gestellt. Ja, wo ein App-Betreiber quasi ein App-Entwickler, ohne dass er sich irgendwie Gedanken drüber machen muss über die Lizenz, dort direkt drauf kann. Wir haben letztendlich dort verschiedenste Funktionalitäten eingebaut, nämlich dass man eben alle Beacons unterstützen kann, die hardwareseitig zur Verfügung stehen, dass man die entsprechende Datensicherheit bietet und dass man eben entsprechend über existierende Infrastrukturen draufgehen kann und die ändern kann. Man muss sich das vorstellen, da kommt man als kleines Unternehmen über so einen Microsoft Venture Accelerator, Microsoft ist auch ein bisschen finanziell beteiligt bei uns, aber trotzdem kommt man als kleines deutsches Startup dann plötzlich in Redmond an, trifft dort den Technical Fellow für IoT zum Beispiel, den John Shushek und diverse andere Leute und hat tatsächlich die Chance, denen von einer neuartigen Idee zu erzählen. Der Trick war natürlich, dass Google und Apple schon dort ein Portfolio hatten und ein Produkt hatten und wir dann reingekommen sind und haben gesagt, hey, ihr könnt es jetzt irgendwie kaufen und dann habt ihr das irgendwie selber gleich. Ihr könntet das aber auch als Open Source machen und Teil so einer Art Mozilla-Idee als Open Source Community Edition etc. mit supporten. Und dann hat das wiederum ein paar Tage gedauert und dann kam plötzlich die Antwort und gesagt, okay, wir machen das. Ja. Das hat dazu geführt, dass wir knapp ein halbes Jahr 6 finnische Microsoft-Entwickler in unser Büro hier in Berlin hatten, die dann lustig Heavy-Metal-Musik gehört haben und das ein oder andere Bier, ja, und Gefallen an der Clubmate gefunden haben, die sie noch nicht kannten, ja, und letztendlich in enger Zusammenarbeit unter strikter Geheimhaltung mit dem Core-Bluetooth-Team, letztendlich mit den Leuten, die die Bluetooth-Implementierung auf der Windows-Plattform vorangetrieben haben, dort die Integration gebaut haben. Das Besondere dabei war dann eben, dass wir dann auf der Bild-Konferenz das Ganze vorgestellt haben. Auch Microsoft Deutschland das natürlich ganz toll fand. Die waren da eher so, sagen wir mal, stiller Begleiter von außen und haben sich das mit angeguckt, was die Kollegen da in Redmond mit uns da so Lustiges gebaut haben. Ja, und sind natürlich alle sehr stolz darauf, dass wir das geschafft haben als Startup und da eine Kooperation letztendlich auch mit so einem großen Unternehmen haben, aber eben auch dann eine Integration in Windows 10 haben. Windows 10 kann dank unserer Technologie naheliegende Beacons scannen und identifizieren. Nur um das ganz klarzustellen, die reden da nicht nur von diesen physischen Beacons, die man hier so anfassen kann. Beacon heißt übrigens Leuchtfeuer übersetzt, sondern eben auch von sowas hier. Das ist ein offizielles Microsoft-Produkt, was auf dieser Technologie basiert. Das ist so ein Teil, den kann man an sein Paket anhängen letztendlich, um dann von seinem Smartphone darüber informiert zu werden, dass einen gerade jemand den Koffer klaut. ja, am Flughafen zum Beispiel. Das haben die kostenlos, wir haben das in ungefähr einem halben Jahr aus dem Boden gestampft mit den Nokia-Leuten, die dann entsprechend, im Prinzip dieselbe Technik wie in dem hier auch, nur ein bisschen kleiner, hübscher verpackt. Und das wurde kostenlos verteilt auf der Bildkonferenz. Das war eine der Sachen, wo man gesagt hat, jetzt haben wir mal eine physische Anwendung dafür. Das heißt, es muss nicht immer die Aktion sein, irgendwie eine Marketingnachricht an einem Shop auszusteuern, sondern es kann auch einen total praktischen Nutzen haben. Windows 10 Integration bedeutet auch, dass wir das in sämtliche Windows 10 Geräte integrieren und das Betriebssystem das mitbringt, zum Beispiel eben auch in der Xbox oder in Windows 10 IoT, was für uns der eigentliche Grund ist, warum wir diese Partnerschaft auch in der Richtung so stark getrieben haben. Weil damit haben wir die Chance, quasi an jedem POS, an jedem Point of Sale, an jedem Kassensystem, an jedem Ticketautomaten oder eben auch an jedem Geldautomaten, wo schon ein Bluetooth-Chip verbaut ist, plötzlich dieses Beacon-Signal zu erzeugen. Das heißt, wir brauchen gar nicht mehr dieses extra Gerät, sondern jedes Gerät, auch dieser Laptop hier, mein Laptop zum Beispiel hier, kann selber ein Beacon-Signal erzeugen. Ja? Das heißt, auch wenn sich zwei Leute irgendwo auf der Straße treffen, und darum geht es eigentlich in dieser ganzen Kooperation, können die, ohne dass sie eine Internetverbindung brauchen oder eine Verbindung zu einer gemeinsamen Cloud etc., können die den Digital Handshake zwischen diesen beiden Geräten ausführen, austauschen, welche Dienstleistungen sie sich gegenseitig zur Verfügung stellen über diese Technologie und dann den Kommunikationskanal aufbauen. Und das aber so, dass man nicht aktiv der ganze Laptop laufen muss, sondern dass der Chip selbst abbildet im Hintergrund. Ja? Und das extrem energiesparend ist. Der erste Punkt ist die Betriebssystemintegration, die wir dort geliefert haben. Der zweite Punkt wird abgebildet über unser SDK, was wir zusammen jetzt mit Microsoft gebaut haben auf der Windows-Plattform. Ja? Unser SDK ermöglicht es dann, direkt dort anzudocken und über unser Backend entsprechende Funktionalitäten in die Apps reinzubringen. Es gibt momentan auch noch 15 andere interne Microsoft-Projekte, die auf diese Technologien zurückgreifen und dort eigene Geschichten bauen. Da wird es innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 10 bis 12 Monate noch die ein oder andere Announcement geben diesbezüglich, was da noch so alles kommt. Ich glaube, man kann sich das schon so ein bisschen vorstellen, in welche Richtung das vielleicht geht. Gerade zum Thema Device-Device-Erkennung. Wenn ich mehrere Microsoft-Geräte habe, wie die hier zum Beispiel auf dem Tisch liegen und die kommen alle frisch aus der Verpackung und haben sich vorher noch nie gesehen, wie konfiguriere ich die, wie sehen die sich gegenseitig und richten die sich automatisch ein zum Beispiel etc. Solche Geschichten. Über unser Backend eben dann auch professionellen Kunden, wie zum Beispiel im polnischen Markt, wo sehr viel auf der Basis von Windows 10 Mobile auch passiert oder auch in Zukunft passieren wird, da es einen hohen Marktanteil hat, dort entsprechend auch eine Story anbieten können. Und das ganze Thema Beacon nicht nur auf iOS oder unter Google Android tun, sondern eben auch auf Windows 10 Mobile. Noch ein bisschen ins Detail reingehen. Ich weiß nicht genau, inwieweit jetzt die Entwickler unter uns sind, die jetzt wirklich da im Detail in solche Prozesse reingucken, aber der Kommunikationsfluss ist so, sobald ein Gerät den Radius eines Beacons betritt, wird automatisch, erkennt das SDK automatisch im Hintergrund. Das Telefon muss nur an sein. Ich muss nicht aktiv danach scannen. Das heißt, der ganze Prozess, wie das bei NFC vielleicht auch noch war, wo ich wenigstens noch das Telefon rausholen musste und dagegen halten musste, entfällt komplett. Das Telefon erkennt schon, obwohl ich es noch in der Hosentasche habe, dass jetzt hier so ein Beacon ist oder ein anderes Gerät ist und das andere Gerät irgendwelche anderen Services zur Verfügung stellt. Und das ist das eigentliche Besondere. Das heißt, der Nutzer braucht nichts Neues zu lernen, sondern ich gebe das einfach dem Nutzer mit in irgendeiner bestehenden App drin und dann geht's los. Das ist das, was auch so die hohe Verbreitung. Wir haben mittlerweile 11 Millionen Nutzer, die das schon in einer App, die auf ihrem Telefon verweilt, eingebaut haben und verzeichnen weit über 10 Millionen Interaktionen auch mit Beacons. Obwohl wir erst 40.000 Beacons in Deutschland verteilt haben. Erst 40.000 ist schon physische Locations, sind schon zwei, drei Geschichten. Diverse McDonalds, Bahnhöfe, Flughäfen, Fußballstadien, zum Beispiel beim HSV. Die spielen zwar nicht besonders gut, aber man kann mit der Technologie im Museum sich in der HSV-App die letzten Tore von Uwe Seeler nochmal angucken. Ja? Und der Fan, der kniet davor nieder und hat Tränen in den Augen. Ja, das kann man von außen schwierig nachvollziehen. Ja. Aber mit der Technologie kriegt er halt direkt, er steht vor dem Exponat und kommt wirklich einen Meter davor und kriegt dann eine Notification auf sein Telefon. Und wo dann ein Link zum Beispiel zu YouTube drin ist, etc. Das ist auch so lustig. Wir haben eine Office-App bei uns im Büro und so ein Beacon am Eingang. Diese Office-App sorgt dafür, dass ich automatisch ins WLAN eingebucht werde, wenn ich dort reinkomme. Ich kann zum Beispiel meinen Gästen sagen, ladet euch die App runter. Und wenn, sobald sie zu uns ins Büro kommen, kriegen sie die Aufenthaltsorte von allen Mitarbeitern direkt auf ihr Telefon. Ist halt ein Startup, da gibt's noch keinen Betriebsrat. Und zum Beispiel auch automatisch das WLAN, die WLAN-Zugangscode. Unter Android und unter Windows ist das sogar so, ich kann die Leute automatisch ins WLAN einloggen. Und gerade ein Projekt zum Beispiel mit T-Mobile, wo es darum geht, in den Zügen die Business-Nutzer automatisch ins T-Mobile WLAN einzuloggen auf ihrem Surface. Und gleichzeitig kann ich denen natürlich auch gleich noch eine Wirtschaftswoche kostenlos zur Verfügung stellen über dieselbe Technologie. Das Potenzial dahinter ist natürlich noch mal was anderes. Es geht um das ganze Thema Internet of Things, Internet der Dinge. Dort gibt es, bisher war es ja ganz lustig, dass irgendwie einzelne Geräte mit der Cloud verbunden sind, eine eigene Internetverbindung hatten etc. Und dort lustige Sachen wie meine Fotos speichern, die ich eigentlich nie irgendwo anders gespeichert haben wollte. So. Ich glaube, da hat nie irgendjemand mal gefragt, will ich eigentlich meine Fotos in der Cloud speichern? Das haben die einfach beschlossen irgendwann und haben das gemacht. Aber jetzt geht's noch weiter. Jetzt geht's nicht nur darum, dass die Geräte einzelne Internetverbindungen haben, wie die hier. Die haben gar keine einzelne Internetverbindung, haben trotzdem den digitalen Nutzen. Ja? Und diesen digitalen Nutzen hebe ich dadurch, dass ich plötzlich eine intelligente Technologie habe, wo ich Geräte miteinander verknüpfen kann und cloudseitig aussteuern kann, ohne dass die eine eigene Internetverbindung haben. Wir haben einen Prototyp mit WMF gebaut, eine Kaffeemaschine. Wenn ich mich der Kaffeemaschine mit meinem Microsoft Band oder auch mit meiner Apple Watch näher, meiner iWatch nähere, dann ist wie beim Geldautomaten, begrüßt die mich schon und fragt, ob ich den Kaffee so wie immer will. Ich muss gar nicht mehr wählen, ich brauche nur noch auf Start zu drücken. Und wir basteln gerade an einer Version, wo ich dann auf meinem Telefon direkt quasi auf den Knopf drücken kann. Wirklich auf dem Smartwatch gefragt, willst du diesen Kaffee? Ja, nein. Ja? Und dann fängt die schon automatisch an. Dafür ist aber, wie gesagt, eine eigene Internetverbindung wiederum von der Kaffeemaschine notwendig und dann auch eine eigene Control-Unit, um dann den Kaffee wiederum anzustoßen auf der Maschine. Deswegen das Einfachste ist, da einfach ein Beacon an der Seite dran zu packen und das Programm vorzuwählen und dann manuell nochmal auf Start zu drücken. Ich bin mir sicher, dass der Nachwuchs, unsere Kinder und nachfolgende Generationen Technik fundamental anders wahrnehmen werden durch solche Technologien, als wir das heute tun. Man kennt vielleicht noch so ein bisschen Minority Report, wo Tom Cruise irgendwie da reinläuft und dann erkannt wird und dann die Werbung auf den Postern sich drumherum ändert. Exakt das haben wir gebaut, aber nicht auf der Basis des Iris-Scans, sondern auf der Basis des Beacons. Wir haben gibt einen Anbieter, Neo Advertising heißen die, die bauen digitale Poster. Und diese digitalen Poster haben auch eine eigene Internetverbindung. Da ist ein 4G-Modul drin, ja? Und auch ein Beacon. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Wirtschaftswoche-App auf meinem Telefon installiert habe, wo unsere Software drin ist, und über unsere Netzwerksoftware im Hintergrund dort eine Kampagne eingebucht wurde drauf, dann erscheint genau wie im Internet die Bannerwerbung auf einer Webseite, erzeugt das jetzt genau dasselbe auch vor dem Plakat, vor dem ich mich gerade bestehe. Ja? Der eine oder andere wird sagen, ich höre oft, das ist gruselig. Ja? Ich finde es selber auch gruselig. Ich kann es nicht mehr, das ist die Büchse der Pandora, wenn man das einmal öffnet, dann passiert das einfach. Ja? Da steckt natürlich viel Geld dahinter. Ja? Und die Werber bisher waren noch so analog. Da wird jetzt ein Plakat gedruckt, das hängen wir da irgendwie auf, in so einer Lottoannahmestelle zum Beispiel. Ja? Und das war's. Und dann in 4 Wochen hängen wir ein neues auf. Jetzt können die zur gleichen Zeit 10 Werbekampagnen drauf verkaufen und können die sogar noch messen, wie erfolgreich die waren, wie lange die Leute davor stehen geblieben sind. Und dann entsprechend, man denkt immer, ja, diese Beacon-Technologie, da kriege ich jetzt eine Nachricht, eine SMS auf mein Telefon, dass die auch wieder verschwinden kann, ist dann schon das erste Neue. Aber dass es nicht mal die SMS auf dem Telefon sein muss, sondern durch die entsprechende regelbasierte Backend jedes andere Backend angestoßen werden kann, wie in der Geldautomaten-Backend zum Beispiel oder das Backend von dem Poster, vor dem ich mich gerade befinde, ist dann nochmal eine neue Dimension, die da oben drauf kommt. Wie gesagt, wir leben im Jahre 2015. Ich könnte jetzt auch sagen, ich nähere mich dem Meetingraum und da ist draußen so ein kleines Internet-connected Displaychen davor. Ja? Und auf dem Display zeige ich dann an, nein, Alex, das ist nicht dein Meetingraum heute. Alles möglich. Durch diese Technologie, wie gesagt, durch die Integration dann in die Betriebssysteme rein und Microsoft hat da einen großen Schritt nach vorne gemacht, wird immer unterschätzt, wie viele Betriebssysteme und entsprechende Internet of Things Geräte dort doch bestehen, gibt es da ein großes Potenzial. Ja, also letztendlich war es auch so ein bisschen als Anteasern gedacht. Da wird es demnächst noch ein paar neue Produktvorstellungen von Microsoft geben, wo die Technologie Einzug hält. Und hat mich sehr gefreut. Ich bin für persönliche Gespräche immer gerne offen. Ich glaube, die unter der Infoadresse, die ich auch selber lese, auch immer praktisch erreichbar. Ansonsten alex@sensorberg.com.
Habe ich zu viel versprochen? Nein, habe ich nicht, denn das war ein toller Vortrag und hat uns mal den Begriff IoT, Internet of Things, wirklich plastisch vor Augen geführt und auch mal begreifbar und angreifbar gemacht. Denn wir konnten tatsächlich auch die Beacons mal anfassen und zeigt auch, wie diese Technologie da ist, wie man sie nutzen kann, wie sie mittlerweile in Windows 10 eingebaut ist und wie man tatsächlich auch damit interessante SharePoint-Anwendungen und Lösungsmöglichkeiten finden wird. Und das wird immer weiter kommen. Und das ist nicht nur etwas für die ganz Großen, sondern wir sehen, das ist vom Aufwand her auch alles überschaubar. Das ist auch etwas für jeden Unternehmen und jedes Unternehmen, das mögliche Lösungen darum bauen kann. Die Shownotes findet ihr auf sharepointpodcast.de mit weiterführenden Links dazu und auch mit einem Link zum Videomitschnitt des Ganzen, denn ich habe diesen Vortrag auch auf Video aufgenommen und das könnt ihr euch dann in dem YouTube-Mitschnitt auch nochmal anschauen, falls ihr dann möchtet. sharepointpodcast.de, die Adresse. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich immer über Feedback an sharepointpodcast@outlook.de und ansonsten sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, der Michael Gret.
Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.